Was ich am Wahlkampf erläutern wollte, ist folgender, ich nenne es mal so, ist folgender Widerspruch. Der Wähler ist nach der einen Seite hin absolut die abhängige Variable von diesem ganzen Zinnober. Die Wahl wird von oben angesetzt, das Wahlverfahren steht fest, die Kandidaten werden von den Parteien präsentiert und das Programm der Nation und die Varianten, die die Parteien da kennen, das erfolgreich umzusetzen, werden einem dargeboten als Angebote, die man sich anschauen darf, die man ins Verhältnis setzen darf und soll zu dem, wie es einem selber so dabei, was einem selber dabei so widerfährt. Und auf der Grundlage soll man ein Wahlkreuz machen. Das soll man aber allerdings machen. Das heißt, das wird dem Wähler nicht abgenommen, sondern sogar gerade abverlangt, dass er auf der Basis dann subjektiv aktiv wird, sich tatsächlich mit seinem Wahlkreuz an diesem Verhältnis beteiligt. Er ist aufgefordert, politisch aktiv zu werden. Und was er dann tun soll und machen soll, ist ja dieses ominöse Wahlkreuz abzugeben. Und deswegen will ich mich mal ein bisschen mit diesem Kreuz befassen, was das eigentlich politisch tatsächlich ist. Ein Wahlkreuz ist eine sehr seltsame Art der Willensbekundung. Es ist nämlich einerseits eine Willensbekundung. Der Mensch, der bei der SPD ein Kreuz macht oder bei den Linken ein Kreuz macht, sagt ja, ich will, dass diese Partei meine Stimme bekommt und ich gebe sie ihr. Ich bin für sie, aber der Grund dafür ist schlicht und einfach verschwunden. Im Wahlkreuz taucht der Grund, weswegen sich der Wähler dazu durchgerungen hat, an genau dieser Stelle sein Kreuz zu machen, nicht auf. Und das ist kein Versäumnis dieses Verfahrens, sondern das ist genau der Sinn und Zweck davon. Genau dieses inhaltsleere Dafürsein ist im Wahlkreuz verlangt. Und zweitens ist verlangt, dass man sich im gleichen Schritt damit einverstanden erklärt, dass diese eine Stimme nur insofern was zählt, als dass man als Atom einer Masse von Gleichgesinnten agiert, die auch, aus welchen Gründen auch immer, die man auch alle nicht erfährt, an die gleiche Stelle ihr Kreuz gemacht haben. Diese abstrakte Willensbekundung ist das Wahlkreuz und das soll sie auch sein, weil auch nur das am Wähler tatsächlich interessiert. Nicht warum er für welche Partei ist, sondern dass er für sie ist. Und nur in dieser Eigenschaft des Dafürseins abstrakt ist er seine Stimme auch überhaupt mit allen anderen gleich, die für die gleiche Partei abgegeben werden. Das hat natürlich die andere Seite, dass aus unterschiedlichsten Gründen die gleiche Partei gewählt werden, nicht nur kann, sondern auch wird. Und genau diese Abstraktionsleistung fasst sich dann in der Zahl der Wählerstimmen zusammen, die sich aber in einer Partei vereinigt. Und damit ist in dieser Willenserklärung, in diesem Zustimmungsakt alles weggemacht, was dem Ganzen überhaupt nur die Spur einer gemeinsamen Entscheidung aller Wähler überhaupt geben könnte. Ich betone das nochmal extra in Bezug auch auf diesen Spruch von dem Peters, von der Nicht-Wähler-Partei, mit dem er keineswegs allein steht. Ich habe das in den letzten Tagen in Debatten öfter gehört, wo bleibt denn der wirkliche Volkswille? Ja, vielleicht ist ja das genau der. Eine gemeinsame Entscheidung, als gemeinsame Entscheidung derjenigen, die sich da entscheiden, taugt nämlich dieser Entscheidungsprozess nach keiner Seite. Frei, gleich und geheim ist das Wahlkreuz. Streng genommen wirft die Kennzeichnung, dass das Wahlkreuz frei ist, auch ein ziemliches schlechtes Licht auf das, was hier Freiheit ist. Weil die Freiheit ist ja die Freiheit der absoluten Belanglosigkeit der Frage, warum man das Kreuz an irgendeiner Stelle gemacht hat. Ja klar ist man frei. Man kann einen beliebigen Grund dafür haben, warum man sein Kreuz dahin macht und nicht woanders, aber der ist dann auch beliebig. Der zählt in der politischen Beurteilung nicht und der zählt in der praktischen Relevanz der Entscheidung auch nicht. Genau so und so viel zählt die Stimme, dass man als freie... Hallo?
Das verstehe ich nicht. Man macht das Kreuz, weil man den Inhalten zustimmt. Der Partei. Wieso ist das beliebig?
Ich habe es am Kuss.
Man macht das Kreuz, weil man den Inhalten der Partei zustimmt. Das ist doch nicht beliebig. Das ist eine Frage, warum das beliebig
ist. Ich wollte gerade trennen zwischen den Gründen, warum die Leute das Kreuz machen und dem, was das Kreuz ist. Weil ich das überhaupt für den entscheidenden Punkt an dieser Sache halte.
Du hast doch gesagt, der Grund sei beliebig.
Ja, der Grund ist beliebig aus zwei Gründen. Nicht für den Wähler. Für den Wähler ist es gar nicht beliebig. Aber für die Entscheidung ist es beliebig. Und das ist ja gerade der Witz. Der ist nach mehreren Seiten hin beliebig. Wenn alle Leute, ich drück's mal so aus, alle Leute, die ihr Kreuz bei der SPD machen, sind für die SPD. Und warum? Ja, der eine aus dem einen Grund, der zweite aus einem ganz anderen Grund, der dritte vielleicht sogar aus einem total entgegengesetzten Grund. Und diese Gründe kommen erstens in dieser Entscheidung praktisch alle nicht mehr vor und sind ja praktisch beliebig, weil sie ja im Kreuz alle gleich gemacht sind.
Ja, sie sind alle so wie SPD.
Eben.
Ja, eben.
Aber der...
Das heißt, sie sind alle für die Inhalte, die man nachlesen kann. Das ist doch nicht beliebig.
Das ist deswegen beliebig. Weil aus diesem Grund, den du hast, dein Kreuz dahin zu machen, für den Gewählten nichts folgt. Es ist ja gar kein Entscheidungsprozess zwischen denjenigen, die sich jetzt zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir beschließen jetzt folgende Politik, die soll gemacht werden und da sind wir alle dafür. Das ist ja gar nicht der Inhalt des Entscheidungsakts, sondern der Entscheidungsakt ist eine Abstraktion von den jeweiligen Gründen, die jeder hat. Da kann sich jeder dazu denken, was er will. Und das macht die wirkliche inhaltliche Beliebigkeit dieser Entscheidung aus. Dass egal, was du dir dazu denkst, das, was du dir dazu denkst, in der Entscheidung selber nicht mehr vorkommt. Im Übrigen deswegen ja auch für denjenigen, der gewählt ist, in irgendeiner Weise bindend ist. Und drittens, wenn die Parteien dann an der Macht sind, sie ja auch ausdrücklich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und nicht aufgrund irgendeines in den Wahlkreuzen vergegenständlichen Wählerauftrags. Der Wählerauftrag ist so abstrakt, so und so viel Prozent der Wähler sind für die SPD, also hat die SPD so und so viel Anrecht auf die Möglichkeit von Koalitionsverhandlungen. Das ist der wirkliche Wählerauftrag. Und was man sich jetzt zu dem Wählerauftrag inhaltlich dazu denkt, ob man den Steinbrück wählt, weil man ihn für eine dominante Persönlichkeit hält, oder weil man meint, die SPD ist mehr für Gerechtigkeit, oder weil man deren Position in der Energiepolitik gut findet, ist für dieses Resultat vollkommen unerheblich.
Und das heißt wohl, dass es mehr Gründe gibt, dass es verschiedene Gründe gibt, die SPD zu wählen, nicht dass es belanglos ist.
Ja, aber wenn die verschiedenen...
Stell dir mal vor, du möchtest wirklich, dass der politische Vertreter, der sich da vorstellt, einen Mindestlohn von, sagen wir mal, 15 Euro oder sowas dafür ist. Was würdest du machen? Du würdest hingehen und würdest auf den Menschen einwirken, würdest ihm sagen, ich möchte gerne, dass du für 15 Euro stehst und dass du deine politische Macht, die du irgendwie bekommst, dafür einsetzt, das zu machen. Nein, stopp. Was machst du wirklich als Wähler? Du gehst nicht hin und sagst, ich möchte gerne, dass du 15 Euro entscheidest. Ich dich für 15 Euro Mindestlohn entscheidest und dass du das durchsetzt. Sondern du sagst, ich mache ein Kreuz. Und was du dann damit machst, das ist ganz und gar auf deiner Seite und dir überlassen. Warum du das jetzt, warum du ihn gewählt hast, warum du dich dafür entschieden hast, dass du ihn wählst, davon erfährt er nie was. Das ist im Verhältnis zu, ich möchte etwas von den Politikern, die sollen etwas für mein Interesse tun, die absurdesten Formen beachtet sind. Das glaube ich, war das gemacht.
Das sollte jetzt im Nachhinein auch immer die Rechnerei von den Politikern, was hat der Wähler eigentlich gewollt. Bei dem Kreuz selber können Sie das gar nicht entnehmen, aber wenn so und so viel Prozent der Wähler uns wählt und so viel Prozent die anderen Parteien, dann liegt der Wähler Mitte, irgendwo in der Mitte. Oder da oder dort. Aber das ist doch ein anderer Ausdruck dafür zu sagen, dem Kreuz selber ist das gar nicht anzunehmen, anzusehen.
Wenn man auf den Wahlzettel draufschreibt, ich bin für Mindestlohn für 10 Euro, dann ist dieser Wahlzettel ungültig. Das ist Fakt. Und das zeigt eigentlich das, was die Politik gemeint hat. Dann gilt der gar nicht mehr.
Ja, dein eigenes Argument, das ist ja jetzt eigentlich schon, du hast ja schon ein bisschen in die Richtung weiter gedacht. Du sagst, die Wähler haben die spezifischsten Gründe, unterschiedliche Gründe. Aber wenn keiner von den unterschiedlichen Gründen im Kreuz auftaucht, dann gilt auch keiner. Und das ist jetzt egal übrigens, ob die Wähler vorher das Wahlprogramm gelesen haben, wo ja übrigens die Parteien diejenigen sind, die die größten Zweifel daran haben, dass ihre Programme jemals gelesen werden. Aber es ist egal, ob ein Wähler das Parteiprogramm gelesen hat und gesagt hat, auf Seite 53 bin ich auf etwas gestoßen, das möchte ich durchgesetzt sehen und deswegen ihr Kreuz machen, oder ob sie das Wahlprogramm nicht gelesen haben und sich sowas wie dein Mitredner da hinten überlegt haben, ja, das wäre was, wenn der Mindestlohn da und da liegen würde. Das eine wie das andere taucht als, das ist jetzt meine Willenskundgabe und ich wähle diesen Politiker, um ihn auf diesen meinen Willen festzulegen, im Kreuz eben nicht auf. Das war das Gemeinte und das ist dir jetzt eigentlich selber durch den Kopf gegangen, wenn du sagst, ja, ja, Wähler haben schon die unterschiedlichsten Gründe einzuwählen.
Ja, was stimmt, ist, würde ich sagen, dass ein spezifischer einzelner Grund nicht vorkommt. Das stimmt.
Aber das ist doch fatal, oder?
Das ist wahr. Entschuldigung.
Man sagt sich ja weiter. Muss ja auch gar nicht. Sozusagen, die Partei bietet ja, die bietet ja auch nicht an, sozusagen. Ja in dem Parteiprogramm eine Vielzahl sozusagen von, keine Ahnung, Angeboten, Maßnahmen an. Der eine ist für Mindestlohn, der andere für was weiß ich. Also sozusagen, was ja behauptet wird, ist, dass quasi ein bestimmtes Interesse abgedeckt wird. Also sozusagen, ich verstehe einfach nicht, warum man sagen muss, dass das belanglos ist, weil doch die Leute, die sagen, weil bei der SPD das Kreuz haben, doch insgesamt irgendein bestimmtes Interesse verfolgen, was sich irgendwo deckt.
Für das Selbstbewusstsein des Wählers ist es überhaupt nicht belanglos. Da ist es sogar entscheidend, dass der seine eigenen Gründe fürs Wählen mit dem Kreuz in irgendeiner Weise verbindet. Für das Ergebnis der Wahl und für das, was es für die Politiker tatsächlich bedeutet, darauf habe ich mich bezogen mit dem belanglos. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du machst bei deiner Aussage, die Partei hat doch eine Vielfalt von Angeboten an viele verschiedene Interessen und die werden jetzt sozusagen irgendwie alle abgedeckt. Das finde ich deswegen ein bisschen gemogelt, weil erstens tut das ein bisschen so, als ob diese verschiedenen Interessen alle miteinander vereinbar wären. Das tut ein bisschen so, als ob die unterschiedlichen Auffassungen, die die Leute zu verschiedenen politischen Fragen haben, die unterschiedlichen Interessen, die sie auch verfolgen, als ob die quasi sozusagen beliebig nebeneinander stehen würden und einfach zu addieren wären zu sowas wie einem Gesamtinteresse. Aber das Wahlkreuz zeigt doch selber, dass es darum gar nicht geht. Weil wenn es darum ginge, wäre es ja viel, viel einfacher zu haben, dass sich die Leute mit den verschiedenen Interessen einfach mal in einem großen Raum oder einem großen Computer zusammensetzen und sagen, ich will dies und du willst das und wie kann man das denn miteinander vereinbar machen. Aber es geht doch gar nicht darum in der Wahl, dass die Interessen, die in der Gesellschaft existieren, miteinander vereinbar gemacht werden, sondern die gibt es nebeneinander und gegeneinander weiter. Und die übersetzen sich in sehr gegensätzliche Anforderungen an die Politik. Und genau diese gegensätzlichen Anforderungen tauchen exakt im Wahlkreuz eben gar nicht mehr auf. Die haben da gar keinen Platz. Die gehören da auch gar nicht hin. Übrigens, dass das so ist, kann man sich negativ nochmal dran klar machen, was eigentlich passiert, wenn in einem Land tatsächlich Wahlen stattfinden, wo die Leute ernsthaft mit ihrem Wahlkreuz ein Entweder-Oder verbinden. Wo das Ergebnis der Wahl nicht ist, alle machen ein Kreuz, diese Kreuze werden zusammengezählt, dann gibt es 40% CDU, 30% SPD und alles andere so ein bisschen was dazwischen. Und dann werden die Ergebnisse zusammengezählt, eine Regierung gebildet und alle gehen nach Hause. Sondern wo zum Beispiel derjenige, der SPD gewählt hat, gesagt hat, ich habe doch meiner Partei folgenden Auftrag gegeben, wieso wird der jetzt nicht erledigt, bloß weil die in der Minderheit ist. Das Akzeptieren des Wahlergebnisses als Auskunft über die Gültigkeit des eigenen Interesses geht genau davon aus, dass das eigene Interesse nur so viel zählt, wie es zusammenzählbar ist, und als solches die Chance hat, an die Regierung zu kommen. Und gar nicht als, dieses Interesse ist mir so wichtig, dafür will ich die Wahl instrumentalisieren. Dafür taugt es dieses Instrument gar nicht, weil es ja darüber gar keine Auskunft gibt. Weder denjenigen, die gemeinsam die gleiche Partei gewählt haben, noch diejenigen, die gewählt sind. Und das ist kein Mangel dieses Verfahrens, wie ich zeigen will, sondern darum geht es gerade. Dass die Frage, wie stehen die Leute tatsächlich praktisch mit ihren Interessen in der Gesellschaft zueinander? Und die Frage, wie stehen sie zur Politik, dass diese Fragen tatsächlich in unserem System ausdrücklich voneinander getrennt werden. Und die Entscheidung für die Wahlstimme eben nicht identisch ist, gar nicht identisch sein soll, ausdrücklich nicht identisch sein soll mit einer Entscheidung für irgendein bestimmtes Anliegen, was man in dieser Gesellschaft realisiert haben will.
Also ich habe jetzt nur noch um eine zusätzliche Frage jetzt, die auch vielleicht ein bisschen ernst genommen werden muss. Und zwar geht es einerseits um das, was jetzt im Wahlkampf also propagiert wird und um das, was Parteien in ihren Programmen also als Absicht in Aussicht stellen. Und die Frage ist wohl, wie ernst sind Parteiprogramme zu nehmen? Sie sind natürlich dem unterworfen, was du also in deinem ersten Teil dargestellt hast. Aber der Wähler konzentriert sich oder orientiert sich also an diesen Wahlprogrammen schon auch zum Teil. Und es gibt heftige Auseinandersetzungen innerhalb der Partei um die Gestaltung also der Parteiprogramme. Da wird wirklich ernst gefocht und die Enttäuschung der Wähler resultiert ja dann oft daraus, dass also die Partei ihre eigenen Programme, nachdem sie gewählt wurden, nicht ernst nehmen. Also insofern, du hast vorhin ja richtig in dem Kontext gesagt, dass also die Politiker das Interesse der Bürger auf dieser abstrakten Ebene im Sinne ihrer Kategorien sehr wohl ernst nehmen, aber sie nehmen ihre eigenen Programme nicht ernst und insofern nehmen sie also auch ihre Wähler nicht ernst.
Das Problem mit dem Ernst, denn sind Sie fertig oder ich wollte nicht unterbrechen? Das Problem mit dem Ernstnehmen von Parteiprogrammen ist folgendes. Nach einer Seite hin kann man die gar nicht ernst nehmen, in dem Sinne, dass wenn die...
Damit müssen wir genau werden. Ich spreche nicht von Mann, sondern ich spreche zum Beispiel von den Leuten, die also Mitglieder in der Partei sind und richtige Auseinandersetzung um diese Programme führen. Das ist ja der eine Teil.
Mit Mann meinte ich jetzt mich.
Der andere Teil ist also
das Habt ihr nicht verstanden? Was war dein Einwurf?
Ich habe mit Mann jetzt erstmal mich selber gemeint.
Aha.
Da war ein Doppelpunkt hinter dem Satz. Ich wollte da schon noch ein paar Sätze zu sagen. Was ich damit gemeint habe, ist Folgendes. Weder aus dem Programm der SPD noch aus dem Programm der CDU folgt, wie sich eine eventuelle Regierung der einen oder anderen Partei in der Frage der Teilnahme der Bundesrepublik am Syrienkrieg entscheidet. Das ist nicht ein Mangel dieser Parteien, sondern dieser Programme, sondern das ist auch ausdrücklich so gewollt. Weil die Programme kodifizieren im Grunde das, was ich im zweiten Punkt erläutert habe. Die Programme kodifizieren sowas wie die Gesinnung der Partei. Die kodifizieren den Geist, aus dem heraus die Partei Politik macht. Und sie kodifizieren ausdrücklich nicht, was im konkreten Machen der Politik, wie auch, was im konkreten Machen der Politik im Einzelnen zu tun ist. Weil das, was in der konkreten Politik im Einzelnen zu tun ist, ergibt sich aus keinem Parteiprogramm, sondern ergibt sich aus der Staatsräson dieses Staates. Es ergibt sich daraus, dass das die Bundesrepublik Deutschland ist, die ein kapitalistisches Wirtschaftssystem betreut, in einer Weltmarktkonkurrenz steht, in einer Weltmachtkonkurrenz steht und sich zu der so verhält, dass die Nationen dabei vorankommen. Und was das dann konkret jeweils heißt, für die Steuerpolitik, für die Wirtschaftspolitik, für die Energiepolitik, das entscheiden dann die Politiker nach Sachlage, sag ich mal, und nicht nach ihrem Programm. Das Angebot an den Bürger, der diese Programme überhaupt liest, ist genau das, was ich im zweiten Punkt gesagt habe. Das ist das Angebot, sich die Politik der Parteien zu übersetzen in die Ausführung einer Leitideologie, sag ich mal. Das ist zum Beispiel ein ganz absurden Vorwurf, oder absurd ist ein blödes Wort, einen ganz lustigen Vorwurf an die Merkel von Konservativen in Deutschland, die Merkel würde den Konservativismus in der CDU verraten. Ja, was vermissen die eigentlich? Die vermissen gar keine konkreten Maßnahmen, sondern die vermissen den Geist, den sie entdecken wollen in diesen Maßnahmen. Und die Übersetzung dieser Maßnahmen in diesen entsprechenden Geist, das vermissen sie. Also ich will sagen, einerseits kann man diese Programme nach der Seite hin nicht ernst nehmen, andererseits will ich schon auch noch sagen, weil sie gar nicht gemeint sind in dem Sinne als Handlungsanweisung, auch gar nicht so zu lesen sind. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal ein Partei, aber wenn man die liest und versucht, die sich in Handlungsanweisungen zu übersetzen, dann scheitert man elendiglich, weil da kommt einfach keine rum. Da steht nicht drin, wie man die Staatsverschuldung eines Staates finanziert, der gerade eine Euro-Krise zu bewältigen hat. Wie sollte das auch? Das Zweite ist, man muss sie sehr ernst nehmen, weil sie tatsächlich daran arbeiten, erstens den Parteimitgliedern, aber auch darüber dem Rest des Volkes ein Bild der Politik zu vermitteln, die genau diesen Standpunkt repräsentiert: Wir wollen das Gute für das Gemeinwesen und du bist bei uns gut aufgehoben, wenn du auch ein Mitglied dieses Gemeinwesens bist. Dieses Bild einer idealen Gemeinschaft aller, die in diesem Land leben und die alle in diesem Land zu etwas kommen können, wenn die Politik sich richtig drum kümmert. Und dann gibt es einen Streit um die Frage, wie geht das Richtige sich drum kümmern. Aber dass es darum geht, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen des christlichen Glaubens, im Namen des Liberalismus, im Namen der Freiheit oder im Namen von was weiß ich noch, in der Ökologie von mir aus, dieses Bild dieser Gesellschaft zu transportieren. In der Frage muss man die Programme sehr ernst nehmen, weil sie nämlich genau die ideologische Unterfütterung der praktischen Maßnahmen darstellen.
Und das ist auch hervorzuheben vielleicht nochmal, also diese Spaltung in den Köpfen der Politiker, die Politik machen, dass sie sozusagen nach unten hin, ich sage mal jetzt so tun, als ob, und als würden sie den Geist ihrer Programme ernst nehmen und sich dann aber in der realen Politik, also was passiert, in der politischen, europapolitischen, weltpolitischen, in den kapitalistischen Verwaltungsinteressen. Und das wird von mir dann tatsächlich doch als Schwindel, und es ist ein Schwindel.
Ich finde die Kennzeichnung dessen als ob nicht richtig. Man
dieser verfehlte Geist ist eine Fiktion, das hast du auch gesagt. Das ist also dieses Tun als ob.
Ja, wenn es bloß eine Fiktion wäre, dann wäre das ja leicht für nichtig zu erklären. Es ist aber nicht bloß eine Fiktion, sondern es ist eine sehr wirksame Fiktion, weil sie anknüpft.
Wir nehmen Illusion, wir nehmen das Wort Illusion. Das ist Illusion in der
Freiheit. Ja, okay.
Super, aber könnte ich dich vielleicht noch ein Beispiel klar machen? Die SPD hat bestimmt irgendwo in ihr Buch geschrieben, ihr Parteibuch, sie ist
für
die SPD.
Ja.
Die hat mit Sicherheit irgendwo hingeschrieben, dass sie für soziale Gerechtigkeit ist.
So.
Jetzt kann jemand, der das studiert hat, gesagt hat, deswegen will die SPD, kann sich gedacht haben, so jetzt immer an, die verabschieden einen Mindestlohn von 7,50 €. Dann kann ein SPD-Wähler sich hinstellen und sagen, das entspricht genau der SPD, weil sie ist für soziale Gerechtigkeit. Der andere kann genau den gegenteiligen Schluss ziehen. Der sagt, bei der Höhe, das ist ein Verrat der SPD an Arbeiterinteressen, der ist viel zu niedrig. Also aus diesem Wert, aus dem sich die Partei verpflichtet, folgt erstmal überhaupt keine bestimmte Höhe. Und insofern ist der Wähler dann auch frei, sich zu sagen, entspricht es meinen Interessen oder nicht. So, das ist jetzt die Seite des Wählers. Wenn wir jetzt den Zweck beleuchtet, warum die sich das in ihr Parteiprogramm schreiben, da hat Margit schon zu Recht gesagt, für die praktische Politik gibt es aus dem Wert, wir verpflichten uns zu sozialen Gerechtigkeit, überhaupt keine Handlungsanweisung, wie hoch jetzt welche Maßnahme einzuleiten ist und wie die konkret ausgestaltet ist. Das kannst du aus dem Wert überhaupt nicht ableiten. So, und was die Partei damit möchte, wenn sie das reinschreibt, ist, dass alle denken, wenn die SPD irgendeine politische Maßnahme verabschiedet, dann tut sie das alles, weil sie sich im Wert soziale Gerechtigkeit verpflichtet.
Ja.
So sollst du das sehen. Das ist der Sinn von diesem Spruch im Programm.
Und das ist gerade deswegen so wichtig, weil dieses Bild, für das jetzt die Gerechtigkeit eine Fassung ist, da gibt es noch mehr von, dieses Bild, das Bild einer Gesellschaft ist, wo die gegensätzlichen Interessen dargestellt werden als ein Gemeinschaftswerk, wo alle mit ihren jeweiligen besonderen Anliegen zusammenarbeiten zu einem großen Ganzen, das allen gut bekommt. Und die wirkliche Gesellschaft immer vor der Folie dieses Bildes als lauter Abweichung von diesem Gemeinschaftswerk erscheint, wo der Staat die Instanz ist, der dafür sorgt, dass das Gemeinschaftliche sichergestellt wird. Dafür ist das ein Bild und deswegen ist es nicht einfach bloß eine Fiktion, sondern eine sehr, sozusagen die Leib- und Magenideologie von Kapitalismus und Demokratie überhaupt. Gerechtigkeit ist eine Vorstellung des Passens. Des Passens von dem, was einer bekommt, zu dem, was er leistet. Und da ist alles, was es in dieser Gesellschaft an Einkommensquellen gibt, prinzipiell als eine gute Sache anerkannt. Das Unternehmergewinn genauso wie der Arbeiterlohn und das Lehrergehalt. Alle bekommen was für einen Beitrag, das ist das Bild, ein Beitrag zu diesem Gemeinwesen und alle wirken zusammen, dass für alle insgesamt das Beste rauskommt. Dafür ist Gerechtigkeit ein Bild. Und das ist das Bild einer Gesellschaft, wo genau das Gegenteil der, der, tatsächlich praktisch der Fall ist, wo die Interessen überhaupt nicht gemeinsam wirken, sondern ganz im Gegenteil sich wechselseitig bestreiten und das Leben schwer machen. Und gerade deswegen ist es so wichtig.
Ja, und wenn das in einem Parteiprogramm steht, dieses Bild, dann ist dieses Soll, was dabei rauskommen soll, immer damit verbunden und deswegen braucht es Politik. Das ist die Brücke, auf die der Mensch geführt wird zwischen seiner angesprochenen, also eigentlich ist es vorhin in den Wahlkampfteil vorgekommen. Das ist die Brücke, auf die der Mensch geführt wird in seiner Angesprochenheit, in seiner Betroffenheit zu, also muss man sich überhaupt um das große Ganze, das Funktionieren des Gemeinwesens kümmern. Und jetzt kommt der entscheidende Verweis, wer tut das? Wir. Die Bedeutung haben diese Bilder.
Genau, diese Bedeutung haben sie seit Jahrzehnten. Also wir können jetzt nicht mehr diskutieren. Also eine Frage, der schon interessant, vielleicht kommt man hinter, am Ende nochmal dazu. Das Interessante ist ja das Spezifische der Wahl in diesem Jahr, also oder im Vergleich zu der Wahl von vor 4 Jahren. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, du willst ja noch deinen zweiten Teil vortragen, aber da gibt es schon Dinge, die neu sind. Und das Neue, was sich vielleicht in dieses Wort kleidet, dass es also so alternativlos ist in diesem Jahr, oder so alternativlos erscheint, vielleicht auch mit so unklaren Worten, dieses Neue ist schon deutlich zu machen. Und das liegt wirklich darin, dass sozusagen auf der Ebene der realen Politik, also so bruchlos und so vollständig alles dem Kapitalinteresse unterbrochen wird. Also wenn man guckt, wie es vor 4 Jahren war oder vor 8 Jahren während der Wahl, da wurde über Parteiprogramme und Wahlkampf also noch viel mehr, also sowas wie sozialstaatliche Illusionen vermittelt. Das ist weggefallen in diesem Jahr. Parteiprogramme, die Illusionen wieder mit dabei sozusagen in den richtigen Kontext stellen. Aber es vielleicht nützlich, wenn wir das mal den zweiten Teil hätte, dass wir dann nochmal darauf zurückkommen, was das Besondere bei dieser Wahl ist.
Mir ist beides recht. Ich wollte eigentlich noch ein paar Worte zugleich und geheim sagen und dann wollte ich noch ein bisschen was zu dem Inhalt der Entscheidung sagen, den der Mähler da trifft und dann können wir nach dem Punkt, den wir eben hatten, ja einfach nochmal zurückkommen, weil ich glaube, das passt dann auch ganz gut. Zu frei habe ich ja ein paar Ausführungen gemacht. Ich sage noch was mal zu alle Stimmen sind gleich. War vorhin implizit in den Ausführungen zu frei schon enthalten. Jeder unter Absehung seines Standes und seines Sonderinteresses hat eine gleiche Stimme. Will ja ausdrücklich gar nicht behaupten, dass die Leute, die da wählen, in ihrem privaten Leben tatsächlich gleich in dem Sinne wären, dass sie erstens die gleichen Interessen hätten und zweitens die gleiche ökonomische Macht, die gleichen ökonomischen Mittel. Dass auch das Gleiche ist eine totale Abstraktion von den Gegensätzen, die es in der Gesellschaft gibt und nimmt den Menschen gar nicht als das, was er in der ökonomischen Konkurrenz ist, als einer mit mehr oder weniger erfolgreich einzusetzenden Mitteln des eigenen Fortkommens, als ein Verhältnis, wo Abhängigkeiten gestiftet werden und Abhängigkeiten durchgesetzt werden, sondern alle als gleiche Beiträger eben zu dem Staat Bundesrepublik Deutschland, zu dem Gemeinwesen, wo man als Deutscher, als Staatsbürger das Recht hat, seine Wahlstimme abzugeben. In dieser Eigenschaft ist man gefragt und in dieser Eigenschaft soll man auch sich zu der Frage äußern, wer das Land mit welchen Zielsetzungen regieren soll. Und bei Geheim, das ist eigentlich vorhin schon mal gesagt worden, da wird ja endgültig klar, dass es sich bei der Wahl auch nicht nicht nur nicht, sondern um einen Entscheidungsprozess handelt, wo sich Leute zusammensetzen, um gemeinsam was zu beschließen und durchzusetzen, da wäre ja die Anforderung, dass man voneinander gar nicht weiß, warum, was man über die Sache denkt, die man da gemeinsam beschließen will, so ungefähr das Absurdeste von der Welt. Also geheim, gibt die Vorschrift geheim gibt es ja überhaupt nur, weil gedacht ist an Abhängigkeiten, an die Leute stehen, wo sie nicht in ihrer Freiheit des Wählens behindert werden sollen, darüber, dass sie mit ihrer Wahlstimme bei irgendwelchen Leuten anecken, mit denen sie Schwierigkeiten bekommen können. Als Bestimmung einer Entscheidung, die tatsächlich in irgendeiner Weise gemeinsam stattfindet, ist geheim ein völliger Blödsinn. So, was kommt raus? Wie gesagt, wer seine Wahlstimme abgibt, mag sich zu der denken, was er will. Er kann denken, dass er die Partei wählt, weil er ihr einen Auftrag geben will. Er kann denken, dass er der Protestpartei eine Stimme gibt, weil er der offiziellen Politik einen Denkzettel erteilen will. Was er tatsächlich macht, ist, dass er sich praktisch stellt zu einer ganzen politischen und damit auch ökonomischen Geschäftsordnung des Landes, in dem er lebt. Und zwar in mehrerer Hinsicht.